Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der wir uns mit der Frage beschäftigen, was aus meinen Tennbecker-Aktien wurde. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch noch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Zudem der Disclaimer, dass alle Texte sowie die Hinweise keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellen. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Vor circa einem Jahr habe ich meine persönliche Liste von möglichen Tenbaggern, ein Tenbagger ist eine Aktie, die sich innerhalb von 10 Jahren verzehnfacht, vorgestellt. Während die meisten Finanzinfluencer jedes Jahr neue Tenbagger-Kandidaten veröffentlichen, möchte ich in diesem Format die von mir damals vorgestellten Unternehmen über den kompletten Zeitraum begleiten. In der heutigen Folge geht es somit um das erste dieser 10 Jahre. Wichtig ist mir zu betonen, dass ich bei all diesen Aktien, wie bereits erwähnt, einen langfristigen Anlagehorizont habe. In einer separaten Folge habe ich zum Beispiel auch Aktien vorgestellt, die sich in meinen Augen 2022 gut entwickeln sollten. Dieser kurzfristige Zeitraum war aber explizit nicht Sinn der damaligen Tenbagger-Liste. Darüber hinaus empfehle ich bei meinen damaligen Folgen, in denen ich meine potenziellen Tenbagger vorgestellt habe, noch einmal vorbeizuschauen, da ich dort auch ein paar Worte zum Geschäftsmodell und die Gründe für die Aufnahme in meine Tenbagger-Liste verliere. Wer es ganz genau wissen will, dem sei gesagt, dass ich darüber hinaus zu fast allen meiner Tenbagger-Kandidaten auch separate Analysen veröffentlicht habe, in denen ich noch weiter ins Detail gehe. In der heutigen Folge geht es somit lediglich um die Entwicklung der jeweiligen Unternehmen im letzten Jahr. Bevor wir zu den einzelnen Firmen springen, möchte ich noch ein paar Worte zum Gesamtmarkt verlieren. Seit dem 1.8., den ich als Start des Betrachtungszeitraums gewählt habe, ist fast schon ein perfekter Sturm über die Finanzwelt hereingebrochen. Die Inflation steigt unermüdlich, Zentralbanken kündigen Zinserhöhungen an, es gibt weiterhin Lieferengpässe, insbesondere wegen der Corona-Politik von China, und um das ganze Chaos noch weiter abzurunden, hat sich im Frühjahr 2022 auch noch Putin für einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine entschieden. Kurz zusammengefasst, das Marktumfeld könnte kaum schlechter sein. Es wundert daher nicht, dass selbst konservative All-Country-World-ETFs seit Jahresanfang ca. 15-20% im Minus liegen. Mit dieser Gesamtgemengelage im Hinterkopf möchte ich nun zu meinen Tenbagger-Kandidaten übergehen. Bevor wir das aber tun, noch der Hinweis, dass wir uns gerade mitten in der Berichtssaison befinden. Aufgrund dem Betrachtungszeitraum 1.8. bis 1.8. gehe ich nicht auf Quartalsberichte ein, die nach dem 1.8. veröffentlicht wurden. Diese werden dann aber spätestens nächstes Jahr eine Rolle spielen. Damit aber nun wirklich genug Einleitung. Platz 10 meiner Tenbagger-Liste hatte Xylem eingenommen. Xylem ist ein US-amerikanisches Unternehmen, welches Anlagen zur Wasseraufbereitung bereitstellt. Im Betrachtungszeitraum fiel der Aktienkurs um knapp 16%. Bei dem Unternehmen war es allgemein verhältnismäßig ruhig. Neben einer Kooperation mit UNICEF, um 3,4 Millionen Kindern in gefährdeten Gebieten in Indien zu helfen, gab es aber auch operativ ein paar positive Neuigkeiten. Das Unternehmen plant zum Ende des ersten Quartals 2022 eine Anhebung der Marge, die man sich auch zutraut, am Markt durchzusetzen. Dadurch kann das Unternehmen den gestiegenen Preisdruck aufgrund der Inflation dank seiner starken Marktstellung weitergeben. Positiv bewerte ich auch die Meldung von Xylem, dass Marktanteile gewonnen wurden. Darüber hinaus gab man auch bekannt, dass trotz Verzögerungen aufgrund der Chipkrise und Lieferkettenproblemen es zu keinen Verlusten im Auftragsbacklog kommt. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Das Unternehmen berichtet von einem Bestellwachstum von mehr als 20%. Trotz dieser eher positiven Gemengelage muss man aber festhalten, dass die Firma auch nach dem jüngsten Kursrückgang nicht gerade günstig bewertet ist, mit einem geschätzten KGV von 36 für das Jahr 2022. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Probleme, sprich Chipkrise, Inflation, Lieferengpässe, auch erstmal noch weiter bestehen sollten. Diese hohe Bewertung im Verhältnis zum Wachstum könnte weiter ein Bremser für den Aktienkurs sein. Abgesehen davon ist das Unternehmen operativ aber weiterhin wunderbar aufgestellt. Persönlich würde ich mir aber wünschen, dass es das Unternehmen schafft, die gestiegene Nachfrage auch schneller zu bedienen, sodass nicht nur das Orderbuch schnell wächst, sondern auch die Umsätze und Gewinne. Privat bin ich seit 53,50 Euro investiert. Platz 9 meiner Tenbagger-Liste hatte Palantir erobert. Palantir Technologies ist ein US-amerikanischer Anbieter von Software und Dienstleistungen, der sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert. Der Kurs der Aktie ist im Betrachtungszeitraum um ca. 50% gefallen. Positiv bewerte ich vor allem in der aktuellen Marktphase, dass Palantir als defensive Aktie wahrgenommen wird. Das erkennt man auch daran, dass seit Beginn des Krieges in der Ukraine die Wertpapiere der Firma eher seitlich verlaufen. Zudem wächst Foundry, also die Privatkundenplattform, stark. Eine gute Entwicklung, da gerade Palantir oft die wirtschaftliche Abhängigkeit von staatlichen Institutionen vorgeworfen wird. Zuletzt wurden darüber hinaus 150 bis 200 Verkäufer bzw. Experten, die die Systeme den Kunden näher bringen sollen, eingestellt und geschult. Diese Tatsache zeugt vom Vertrauen des Managements in das zukünftige Wachstum. Apropos Wachstum, das Unternehmen hat es geschafft, schnell im Umsatz zu wachsen und dabei trotzdem einen starken Free Cashflow zu erwirtschaften. Eine seltene, aber sehr schöne Kombination. Palantir stand außerdem zuletzt in der Kritik wegen seiner aktienbasierten Vergütung. Bestehende Aktionäre werden durch die Ausgabe neuer Aktien an Mitarbeiter verwässert. Bei gleichem Börsenwert sinkt folglich bei einer Erhöhung der Aktienzahl der Wert der einzelnen Aktien. Umso erfreulicher finde ich es, dass sich diese Kritik offenbar zu Herzen genommen wird und die aktienbasierte Vergütung zwischen dem 31.03.2022 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 25% reduziert wurde. Negativ muss man aber festhalten, dass die Firma letztes Jahr astronomisch hoch bewertet war, worauf ich auch ausführlich hingewiesen hatte. Durch das Wachstum und den Kursrückgang hat sich aber diese Bewertung etwas normalisiert und ich würde soweit gehen und sagen, dass ca. 2/3 der als Überbewertung vorhandenen Steine im Rucksack, mit denen Palantir in das Rennen gestartet ist, jetzt raus sind. Persönlich bin ich bei Palantir insgesamt positiv gestimmt. Es werden nach meiner Meinung genau die richtigen Hebel in die Hand genommen. Ich habe keine Zweifel, dass sich Palantir geschäftlich in den nächsten Jahren toll entwickeln wird. Für mich persönlich bleibt nur die Frage offen, ob durch die enormen Vorschusslorbeeren auch wirklich genug Rendite für einen Tenbagger übrig bleibt. Privat bin ich seit 13,50 Euro investiert. Platz 8 meiner Tenbagger-Liste hatte Blue Prism belegt. Blue Prism ist der Handelsname der Blue Prism Group, einem britischen multinationalen Softwareunternehmen, das Pionierarbeit leistet und Software für die Roboterprozessautomatisierung von Unternehmen bereitstellt, kurz RPA. Ich hatte bereits bei der letzten Vorstellung darauf aufmerksam gemacht, dass Blue Prism in meinen Augen zumindest zum damaligen Zeitpunkt unterbewertet war. Scheinbar war ich nicht der Einzige, der diese Ansicht vertreten hat. Das Unternehmen wurde dieses Jahr von SS&C für ca. 1,6 Milliarden Dollar gekauft und von der Börse genommen. Damit konnten sich Aktionäre zwar über eine ordentliche Rendite von ca. 50% kurzfristig freuen, langfristig besteht aber nicht mehr die Möglichkeit, dass sich die Firma verzehnfachen kann. Persönlich gelang mir leider auch nicht mehr der Einstieg vor dem Übernahmeangebot, weshalb ich auch nicht von dieser Entwicklung profitieren konnte. Interessant ist aber, dass der erste Kandidat, der aus meiner Tenbagger-Liste ausscheidet, dies nicht wegen einer Pleite tut, sondern aufgrund einer Übernahme. Diesen Sachverhalt solltet ihr für den Rest der Folge im Hinterkopf behalten. Platz 7 meiner Tenbagger-Liste hatte Pinterest belegt. Pinterest ist eine Online-Pinnwand für Grafiken und Fotografien mit optionalem sozialem Netzwerk inklusive visueller Suchmaschine. Seit dem 01.08.2021 ist das Unternehmen kolossal um ca. 65% an der Börse abgestürzt. Der Grund dafür ist aus meiner Sicht in einer Kombination aus sinkenden Nutzerzahlen bzw. Nutzerwachstum und großen Ängsten vor einer weltweiten Rezession zu finden. Gerade in Zeiten einer Rezession kürzen Unternehmen Ausgaben. Mögliche Werbebudgets, von denen Pinterest profitiert, sind somit aus Investorensicht in Gefahr. Persönlich finde ich Pinterest gerade hochspannend. Auch wenn die ca. 50% Umsatzwachstum der letzten Jahre kurzfristig unrealistisch sind, ist die langfristige Story für mich dennoch intakt. Zuletzt hat Pinterest Voci und Yes übernommen. The Yes ist eine KI-gestützte Einkaufsplattform für Mode, die es Benutzern ermöglicht, einen personalisierten Feed zu kaufen, der auf den aktiven Eingaben der Benutzer zu Marken, Stil und Größen basiert. Ich habe mir die Seite angeschaut und finde, dass sich daraus tolle Synergien für das Geschäftsmodell gerade im Bereich E-Commerce ergeben. Die Firma ist auch alles andere als von der Pleite bedroht. Zurzeit liegen ca. 2 Milliarden Cash auf der hohen Kante und die Firma arbeitet profitabel mit hohen Margen. Mein Eindruck ist außerdem, dass die Konkurrenzsituation gut eingeschätzt wird und die Firma entsprechend gegensteuert. Darüber hinaus ist der aktivistische Hedgefonds Elliott eingestiegen bei Pinterest mit ca. 9%. Die Aktie sprang daraufhin ordentlich an. Ein positives Zeichen, dass auch andere die Unterbewertung bei Pinterest erkennen. Spannend sind auch die Gerüchte, dass PayPal Pinterest kaufen wollte. Das ist deshalb interessant, weil Elliott neben Pinterest tatsächlich auch in PayPal stärker eingestiegen ist. Gut möglich, dass er auf diese Weise einen Zusammenschluss weiter hinter den Kulissen vorantreiben will. Wie bereits bei Blue Prism erwähnt, wäre aber eine solche Übernahme für unsere langfristigen Ambitionen eher hinderlich. Bleiben wir also gespannt. Zu guter Letzt ist noch erwähnenswert, dass der Mitgründer und ehemalige CEO Ben Silberman im Juni zurückgetreten ist. Den Staffelstab übernimmt Bill Reedy. Dieser war zuvor President of Commerce and Payment bei Google und COO bei PayPal. Ein beeindruckender Lebenslauf. Pinterest finde ich aktuell extrem spannend. Das Unternehmen ist aus fundamentalen Gesichtspunkten, sprich dem aktuellen und zukünftigen Wachstum sowie der aktuellen Bewertung, wirklich günstig bepreist. Auch die Quartalszahlen vom 1.8. haben für mich an dieser Einschätzung nichts verändert. Pinterest ist somit ein tolles Beispiel eines Unternehmens, bei dem es operativ besser läuft, als es der Aktienkurs vermuten lässt. Mein durchschnittlicher Kaufkurs liegt bei $28. Platz 6 meiner Temberger-Liste hatte Yandex belegt. Yandex ist ein russisches multinationales Technologieunternehmen, das internetbezogene Produkte und Dienstleistungen anbietet. Darunter eine Internetsuchmaschine, Informationsdienste, E-Commerce, Transport, Karten und Navigation, mobile Anwendungen und Online-Werbung. Der Beitrag zu diesem Unternehmen fällt mir tatsächlich emotional am schwersten. Wer meine Yandex-Aktienanalyse gesehen hat, weiß, dass die Firma historisch betrachtet immer versucht hat, möglichst unabhängig vom russischen Staat zu sein. Leider muss man schlussendlich sagen, hat das nicht geklappt. Yandex ist seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine vom Handel außerhalb Russlands ausgesetzt. An der russischen Börse wird die Firma aktuell zu umgerechnet ca. 20 Euro gehandelt. Als Protest gegen diese Aktion Russlands haben zahlreiche namhafte ausländische Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und Yandex selber gab bekannt, dass der dauerhafte Geschäftsbetrieb gefährdet ist, wenn nicht gewährleistet werden kann, notwendige Bestandteile ihrer IT-Infrastruktur vom Ausland zu erwerben. Mir schmerzt mein Investorenherz insbesondere deshalb, weil das Unternehmen rein von seinem Geschäftsmodell wirklich auf einem tollen Weg war, aber durch politische Unruhen unverschuldet davon nun kräftig abgebracht wurde. Abschließend aber noch ein paar Lichtblicke. Durch den Rückzug zahlreicher anderer Konkurrenzfirmen aus Russland ist der Marktanteil von Yandex in sämtlichen Segmenten kräftig gestiegen. Dies könnte dazu führen, dass auch nach einem potenziellen Ende des Krieges viele dieser neuen Kunden Yandex treu bleiben. Zudem waren die letzten Quartalszahlen vom 26. Juli fast erschreckend gut. Der Umsatz konnte um 44,7% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Ich mache mir an dieser Stelle aber auch keine Illusionen. Zwar ist Yandex nicht komplett aus dem Tenberger-Rennen raus, aber die aktuellen Entwicklungen haben das Unternehmen vermutlich mehrere Jahre zurückgeworfen. Seien wir gespannt, was die Zukunft bringt. Mein persönlicher durchschnittlicher Kaufkurs liegt bei ca. 50 Euro. Platz 5 meiner Tenberger-Liste hatte Jabil erobert. Jabil ist ein US-amerikanischer Auftragshersteller für Elektronikartikel, bekannt zum Beispiel dafür, die Gehäuse des iPhones herzustellen. Aufgrund des Potenzials des 3D-Drucks ist das Unternehmen in meiner Temberger-Liste gelandet. Erfreulicherweise ist die Aktie seit dem 1.8.2021 um ca. 17% gestiegen. Gerade im letzten Quartalsbericht vom 16.06. gab es in meinen Augen einige Highlights, die ich an dieser Stelle nennen möchte. Der Geschäftsbereich Diversified Manufacturing Services, kurz DMS, hatte 7% Umsatzwachstum year over year. Der Geschäftsbereich Electronics Manufacturing Services, kurz EMS, hatte sogar 23% Umsatzwachstum year over year. Der Ausblick für das Folgequartal wurde von Jabil praktisch in jeder Kategorie, sprich Umsatz, Gewinn etc. angehoben. Im Earnings Call hatte der CEO zudem gesagt, dass die Marge 2021 von 3,5% auf aktuell 4,2% erhöht wurde und dieses Jahr dann sogar auf 4,6% weiter steigen soll. Doch nicht nur das, dieser Trend soll sich auch noch 2023 fortsetzen. Weitere Details wollte man nicht verraten. Stattdessen wurde auf den Investorentag im September verwiesen. Ich denke, spätestens dann sollten wir mehr wissen. Nach meinem Gefühl fliegt das Unternehmen weiterhin unter dem Radar. Jabil wächst sowohl mit dem Umsatz als auch mit den operativen Margen je verdienten Dollarumsatz ordentlich. Das sind neben der wirklich fairen Bewertung in meinen Augen exzellente Bedingungen für die Kursentwicklung der nächsten Jahre und erklärt auch die aktuelle Stärke. Mein persönlicher Einstiegskurs liegt bei ca. 50 Euro. Platz 4 meiner Temberger-Liste hatte Ormat belegt. Ormat Technologies ist ein US-Unternehmen, das Geothermiekraftwerke errichtet und betreibt und auch dafür notwendige Komponenten entwickelt und herstellt. Die Aktie lief gut. Investoren konnten sich seit dem 1.8.2021 über knapp 45% Kursgewinn freuen, was vor allem daran lag, dass durch den Ukraine-Krieg und dem dadurch entstandenen Kostendruck auf fossile Energieträger wie Gas und Öl erneuerbare Energien noch stärker in den Fokus von Investoren gerückt sind. Darüber hinaus gibt es natürlich auch allgemein, auch weltweit grundsätzliche Bestrebungen, verstärkt erneuerbare Energien auszubauen. Wenn man sich aber die inhaltlichen Zahlen anschaut, muss man sagen, sind diese nicht so atemberaubend, wie es der Aktienkurs vermuten lassen würde. Der Umsatz stieg zwischen dem 31.03.2022 und 2021 um knapp 12%. Zudem sank, laut dem Earnings Call im ersten Quartal 2022, das Produktbacklog. Zur Erinnerung, das Produktbacklog von Xylem war aufgrund der hohen Nachfrage trotz Lieferproblemen eher gestiegen. Das Unternehmen hat am 22.06. bekannt gegeben, 375 Millionen Dollar an Schuldverschreibungen aufzugeben, allerdings mit der Option, diese Schuldverschreibungen in Aktien umzuwandeln. Diese Umwandlung hat aber natürlich auch das Potenzial, den Aktienkurs zu verwässern, was ich unschön finde. Für mich der kritischste Faktor sind allerdings immer noch die im Shortseller-Bericht Anfang 2021 aufgeworfenen Vorwürfe der Bestechung. Bislang liegen mir keine Informationen vor, dass die interne Untersuchung, welche Ormat daraufhin angestellt hat, ein Ergebnis gebracht hat. Ich werde deshalb meine Position, Einstiegskurs 50 Euro, aktuell nicht weiter ausbauen. Fassen wir somit noch einmal zusammen. Die Aktie ist besser gelaufen, als es das operative Ergebnis vermuten lässt. Primär getrieben durch die allgemeine Sektorstärke der erneuerbaren Energien im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Auf den dritten Platz meiner damaligen Tenbagger-Liste war Mynaric. Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationsgeräten für luft- und weltraumgestützte Kommunikationsnetze, sogenannte Konstellationen. Die Aktien des Unternehmens sind seit dem 01.08.2021 um ca. 50% gefallen. Das liegt nach meinem persönlichen Empfinden weniger an der direkten wirtschaftlichen Entwicklung von Mynaric, dazu komme ich gleich, sondern eher an den steigenden Zinsen. Mynaric ist noch nicht profitabel und muss auch zumindest die nächsten Jahre noch viel Geld investieren, um seine Produktionsstätten entsprechend auszubauen. Steigende Zinsen haben hier Investoren abgeschreckt und Zweifel geschürt, dass die Ziele ohne massive Kapitalerhöhung und damit Verwässerung der Altaktionäre möglich sind. Ich teile diese Angst ehrlicherweise nicht, zumindest nicht in diesem Umfang. Man hat Northrop Grumman als Auftraggeber gewonnen und L3Harris ist zudem als strategischer Investor eingestiegen. Besonders erfreulich ist das für mich, da beide genannten Unternehmen erst kürzlich von der Space Development Agency den Zuschlag für den Bau von 28 Satelliten erhalten haben. Langsam fügt sich hier also ein Bild zusammen und die Nachfrage nach den Produkten scheint definitiv vorhanden zu sein, was laut den eigenen Angaben des Unternehmens dazu führen wird, dass auch die nächsten Jahre von starkem Wachstum geprägt sein werden. Für das Jahr 2022 erwartet man immerhin eine Steigerung von 400%. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung von Mynaric ist nur eine abgeschwächte Form des Reportings erforderlich. Wer sich aber für mehr Details interessiert, findet diese zum Beispiel auf YouTube, wo viele Weltraumbegeisterte Einblick in das Unternehmen gewähren. Da Mynaric noch in einer so frühen Phase steckt, möchte ich nicht unnötig lange auf die einzelnen Geschäftszahlen eingehen. Wichtig für die nächsten Jahre ist, dass das Unternehmen weiterhin große Aufträge erhält und wichtige Partnerschaften eingeht. Gerade in der Anfangszeit der Serienproduktion rechne ich aber mit dem ein oder anderen Rückschlag. Wenn es Mynaric schafft, gut damit umzugehen und gleichzeitig seinen Kapitalbedarf durch zum Beispiel strategische Investoren decken kann, sehe ich weiterhin beste Aussichten, den angestrebten Tenbagger zu erreichen. Mein persönlicher durchschnittlicher Einstiegskurs liegt bei ca. 46 Euro. Die Silbermedaille in meinem damaligen Tenbagger-Rating hatte 2U erobert. 2U ist ein amerikanisches Unternehmen für Bildungstechnologie. Seit August letzten Jahres ist der Kurs um ca. 75% eingebrochen. Was ist also passiert? Das wohl gravierendste Ereignis war die Übernahme der Non-Profit-Bildungsplattform edX für 800 Millionen US-Dollar. Durch diesen Kauf in Cash wurden die eigentlich guten Finanzreserven von 2U größtenteils aufgebraucht. Laut dem Quartalsbericht vom Ende März hat das Unternehmen noch knapp 220 Millionen US-Dollar Cash. Bei der historischen Geschwindigkeit, in der das Unternehmen noch Verluste geschrieben hat, kann man davon ausgehen, dass dieses Geld noch ca. ein Jahr reicht. Das würde bedeuten, dass bis zum ersten Quartal 2023 frisches Geld entweder durch eine Kapitalerhöhung oder eine sonstige Finanzierungsform aufgenommen werden muss, wenn sich nichts Grundsätzliches ändert. Gerade in der aktuellen Zeit von steigenden Zinsen und sinkenden Aktienkursen wirkt dieses Vorgehen des Managements doch eigenartig und es wird klar, warum die Aktionäre das Unternehmen abstrafen für eine so teure Investition in eine Non-Profit-Gesellschaft. Ein paar Lichtblicke gibt es aber aus meiner Sicht dennoch. Durch den Kauf ist 2U bzw. edX mittlerweile mit über 50 Millionen Lernwilligen weltweit in Kontakt. Eine beeindruckende Zahl. Aufgrund dem extremen Kursrückgang ist 2U nur noch ca. 700 Millionen US-Dollar wert. Natürlich ist das nur die halbe Wahrheit, da 2U auch einige Schulden besitzt. Aber trotzdem hat diese Bewertung Begehrlichkeiten geweckt und es gab Gerüchte, dass BU 2U für knapp 1 Milliarde bzw. 15 Dollar je Aktie übernehmen soll. Dies liegt deutlich über den aktuellen Kurs. Spannend finde ich, dass 2U zumindest laut Quartalsbericht vom 28.07. diese gerade genannten Probleme ebenfalls erkannt hat. Es wird nun verstärkt auf Profitabilität geachtet und weniger in Wachstum investiert. Man geht davon aus, dass man sich das erlauben kann, da diese gesparten Marketingaufwände durch die neuen Kunden von NetX ausgeglichen werden sollten. Die eingesparten Kosten bleiben somit dann als Gewinn in der Tasche des Unternehmens. Das aktuelle Zahlenwerk, in dem man diese Strategie bereits angetestet hat, macht Hoffnung, dass dieser Turnaround gelingen könnte. Insgesamt ein eher durchwachsenes Bild. Für mich persönlich ist es nicht verständlich, warum 2U einen in meinen Augen so riskanten Weg geht. Dennoch vertraue ich weiterhin dem Management und bin auf die zukünftige Entwicklung gespannt. Sollten die erwarteten Einsparungen gelingen und der Free Cashflow sich positiv entwickeln, werde ich nachkaufen. Mein aktueller durchschnittlicher Einstiegskurs liegt bei 18 Euro. Das aussichtsreichste Unternehmen laut meiner damaligen Einschätzung war Embracer. Die Embracer Group ist ein schwedischer Medienkonzern mit Sitz in Karlstadt. Das Unternehmen kauft Studios zur Spieleentwicklung auf, unterstützt diese finanziell und auch beispielsweise mit seinem Vertriebs-Know-how. Auf diese Weise tritt Embracer immer stärker wie ein Konglomerat, ähnlich einer Danaher, Berkshire Hathaway oder Tencent auf. Natürlich aber eben, wie bereits erwähnt, mit dem Fokus auf Spieleentwickler. Die Aktie ist aktuell ca. 30% vom Kurs des 01.08.2021 entfernt. Was ist im letzten Jahr passiert? Zuletzt hat sich Embracer durch die Zukäufe von Dark Horse und Asmode deutlich breiter aufgestellt und sich damit zugleich zum Multimedienkonzern entwickelt. Asmode ist ein Brettspielunternehmen, welches beispielsweise die Rechte an Siedler von Catan besitzt. Dark Horse wiederum ist ein US-amerikanischer Comicverlag. Neben Eigenproduktionen wie Hellboy oder The Mask, Die Maske, verfilmt mit Jim Carrey, Sin City oder 300, vermarktet Dark Horse auch Comics auf Basis von Lizenzen wie Buffy oder Star Wars. Auch die bekannte Netflix-Serie Stranger Things stammt ursprünglich aus dieser Feder. Nachdem 2021 auch im Zuge von Regulierungen am chinesischen Gaming-Markt allgemein Gaming-Aktien abgestraft wurden, hat es auch Embracer erwischt. Operativ läuft es aber weiterhin gut. Das Unternehmen wächst sowohl organisch als auch durch Zukäufe stark. Zudem versucht man sich durch die gerade erwähnten Akquisitionen breiter aufzustellen und langfristig bessere planbare Cashflows zu generieren. Eine, wie ich finde, vielversprechende Strategie. Dennoch hat eine solche Strategie auch ihre Schattenseiten und die Schattenseite lautet, sie kostet Geld. Und zwar viel Geld. Um diese Strategie zu verwirklichen, gibt Embracer immer wieder neue Aktien heraus, um das Wachstum zu finanzieren und verwässert damit gleichzeitig bestehende Aktionäre. Zuletzt wurden 100 Millionen neue Aktien herausgegeben und direkt an die Savvy Gaming Group verkauft, zu einem Preis von 103 schwedischen Kronen. Dies entspricht ca. 8% der vorhandenen Aktien und einen Aufschlag von 15%, der gezahlt wurde, gegenüber dem eigentlichen Aktienkurs. Man erkennt also auch an diesem Beispiel, dass die Firma wertvoller als ihr eigentlicher Aktienkurs wahrgenommen wird. Für mich ein positives Zeichen. Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis Embracer so viel Geld verdient, dass sich die Investitionskosten durch die vorhandenen Gewinne tragen werden. Alles in allem bin ich weiterhin positiv gestimmt und bin mit einem durchschnittlichen Einkaufskurs von ca. 9 Euro investiert. Kommen wir nun zum Fazit. Man erkennt aus meiner Sicht zwei Dinge sehr deutlich. Zum einen, die kurzfristige Entwicklung einer Aktie hat oft wenig mit dem Unternehmen selber zu tun, sondern wird auch oft vom allgemeinen Marktgeschehen gelenkt. Zum anderen, sowohl bei ToYou, Embracer, Pinterest als auch Blue Prism hatten Investoren Interesse an Unternehmen gezeigt, zu mehr als ihren aktuellen Marktpreis. Geduldige und langfristig orientierte Unternehmen nutzen somit gezielt solche Schwächephasen aus, um sich für den nächsten Aufschwung zu verstärken. Ich sehe keinen Grund, warum sich Privatinvestoren anders verhalten sollten. Wie eingangs erwähnt, werde ich euch auch die nächsten Jahre über die Entwicklung der Unternehmen weiterhin informiert halten.